Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für diesen Sonntag steht im Evangelium nach Matthäus. Jesus sprach zu den hohen Priestern und den Ältesten des Volkes: Was meint ihr aber? Es hatte ein Mann zwei Söhne und ging zu dem ersten und sprach: Mein Sohn, geh hin und arbeite heute im Weinberg. Er antwortete aber und sprach: Ich will nicht. Danach aber reute es ihn und er ging hin. Und der Vater ging zum anderen Sohn und sagte dasselbe. Er aber antwortete und sprach: Ja, Herr, und ging nicht hin. Wer von den beiden hat des Vaters Willen getan? Sie sprachen: Der Erste. Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Denn Johannes kam zu euch und wies euch den Weg der Gerechtigkeit, und ihr glaubtet ihm nicht. Aber die Zöllner und Huren glaubten ihm. Und obwohl ihr es saht, reute es euch nicht, sodass ihr ihm danach geglaubt hättet. Liebe Gemeinde, was meint ihr? Schon der erste Satz der Geschichte fordert uns heraus. Er fragt nach meiner Meinung, meiner Haltung, meiner Einschätzung. Fragt nach Argumenten und Gegenargumenten. Was meint ihr? Auf den ersten Blick ist die Geschichte ja ganz einfach. Ein Vater hat zwei Söhne, er geht nacheinander, erst zum einen, dann zum anderen, jeweils mit der gleichen Aufforderung: Geh und arbeite im Weinberg. Der erste sagt nein und geht schließlich doch hin. Der zweite sagt ja, geht aber nicht. Was meint ihr? Kennt ihr die Ja-Sager und die Nein-Sager? Ich kenne sie. Sie wohnen beide in mir. Da tritt mir jemand gegenüber, der Autorität für sich beansprucht und gibt mir eine Anweisung: Mach das jetzt, sofort. Und ich erinnere mich genau an dieses Gefühl, das das bei mir auslösen kann. Widerstand rührt sich. Eine Legion von Widerständen. Angst vor Vereinnahmung. Ärger über den Übergriff. Ein Impuls zur Freiheit, schließlich der rebellische Sprechakt: Ich will nicht. Aber ich kenne auch das andere. Wie schnell lasse ich mich zu einem Ja überreden, wenn jemand mit einer Aufforderung, einer Aufgabe, einer Bitte auf mich zukommt? Ja, sage ich, um mich aus der Situation zu retten. Ja, sage ich und denke, kaum dass ich später den Terminkalender aufgeschlagen habe: Oh Gott, nein. Und lass es dann liegen. Ich sage ja, um den Druck der Forderung loszuwerden, oder weil ich es im Prinzip auch so sehe, sage ich ja, ja, man müsste, sollte, könnte. Aber dann kommt immer so viel dazwischen. Ja, sage ich und will es auch ganz bestimmt, aber dann sehe ich, dass es mir wieder viel zu viel wird, ich mir viel zu viel aufgeladen habe und hoffe, der andere hat es vielleicht gar nicht so ernst gemeint. Ja, sage ich, ich werde anrufen und dann gehe ich auf Tauchstation. Sag nicht ja, wenn du Nein sagen willst, belehren mich die Berater und mein Ehrlichkeitswunsch ja auch. Und dann übe ich mich im Nein sagen. Abgrenzung lautet ja das psychologische Zauberwort unserer Zeit. Grenz dich ab. Und ich sage Nein. Nein, nein. Und ich übe es richtig und dann kommt das Nein ganz brüsk heraus und Ich weise die Forderung und die Vorschläge und die Bitten ab, schärfer als ich es eigentlich will. Und wenig später schon tut es mir leid und ich denke nochmal darüber nach und ändere den Kurs. Und wie oft ist es mit dem Ja und dem Nein sowieso nicht so einfach. Wir erfahren aus der Geschichte ja nichts über die Beweggründe der beiden Brüder. Aber es lässt sich vermuten, dass auch bei ihnen die Lage komplizierter war, als es die schlichte Alternative Ja oder Nein so vorgibt. Wie oft ändert sich eine Lebenslage über Nacht, sodass Entscheidungen von gestern heute schon Makulatur sind? Und in unserer persönlichen Geschichte haben wir uns ja schon längst mit der rollenden Planung abgefunden, mit einer permanenten Revisionsbereitschaft. Viele Ja-Entscheidungen können nur unter Vorbehalt gelten, bis auf Weiteres sozusagen. Das ist so bei der Berufswahl und bei der Wahl des Wohnortes, aber auch das Ja für einen Partner, eine Partnerin, früher die große Lebensentscheidung, kann unerwartet in ein Nein umschlagen. Kein Wunder, wenn Menschen angesichts einer ebenso komplexen wie diffusen Lebens- und Weltlage entscheidungsscheu werden und sich eher auf ein vorsichtiges Jein zurückziehen. Ich weiß nicht so genau, ich will mich erstmal nicht festlegen. Aber gehen wir noch eine Ebene darunter. Da ist ja nicht nur die Schwierigkeit, sich festzulegen, darunter ist ja auch dieser Zwiespalt, der mitten durch mich hindurchgeht. Wir sind gleichsam gespaltene Wesen. Das wusste schon Paulus, als er im Römerbrief schrieb: Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse treibe ich, das ich nicht will. Oder noch kürzer: Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. So wird es später im Matthäusevangelium heißen. Es ist dieser Zwiespalt in uns drin, der Zwiespalt zwischen der Einsicht und deren Umsetzung. Der Zwiespalt zwischen dem, was ich als gut und richtig erkannt habe, und dem, wie ich mein Leben dann konkret lebe. Natürlich weiß ich, dass Autofahren Mist ist, angesichts der Luftverpestung und dem Ressourcenverbrauch. Aber ehrlich, es ist einfach bequemer, als sich der unzuverlässigen und überfüllten S-Bahn in Berlin auszuliefern. Und ich weiß, dass es falsch ist, das billige T-Shirt zu kaufen, das vermutlich irgendwo unter hanebüchenen Verhältnissen produziert wurde. Aber die Farbe ist so schön und genau diese fehlt mir noch in meiner Sammlung. Ich weiß auch, dass es zu nichts führt, dem Kollegen zum x-ten Mal an sein Versprechen zu erinnern, dies oder jenes endlich zu tun. Aber wenn es soweit ist, dann fegt der Ärger meine Einsicht hinweg, wie der Wind das Blatt vom Baum. Und so wird aus einem Ja zur guten Einsicht ein Nein im konkreten Tun. Und wir können mit Ödin von Horvath nur seufzen: Ich bin eigentlich ganz anders, ich komme nur so selten dazu. Nichtsdestotrotz, das Leben in Gemeinschaft wäre leichter, wenn man sich auf das Wort des anderen verlassen könnte. Wenn die Zusage vom Handeln gedeckt wäre, wenn einem nicht das Blaue vom Himmel versprochen würde und am Ende blickt man in die Röhre, die bekanntlich leer ist. Denn häufiger als die Situation, dass jemand Nein sagt und dann doch tut, was getan werden muss, begegnet einem ja das andere. Wer hätte noch nie über einen Handwerker gestöhnt, der sich angesagt hat und wegbleibt? Oder über einen Automanager, der schnelle Aufklärung verspricht und dann hängt er selbst in den Betrügereien mit drin. Über Wahlkampfversprechen, die kaum das Papier wert sind, auf das sie gedruckt werden. Mehr Schein als Sein, könnte man sagen. Mehr Schein als Sein, das wird ja mancherorts sogar als Erfolgsrezept gepriesen. Und der Abstand zur Lüge ist kaum mehr auszumachen. Das Verhalten des zweiten Sohnes ist so sehr verbreitet, dass man es schon als normal hinnimmt und wir selbst, Söhne und Töchter, können uns davon auch nicht freisprechen. Was aber ist eigentlich beim ersten Sohn geschehen, dass er erst Nein sagt und dann doch in den Weinberg geht? In der Geschichte ist es eine kleine, unscheinbare Asymmetrie, ein Einschub, wie er bei dem zweiten Sohn fehlt. Es heißt auf die Aufforderung des Vaters, ich will nicht, und danach reute es ihn. Und er ging hin. Danach reute es ihn. Es ist dieser kleine narrative Überschuss, in dem Fundamentales geschieht. Eine Verzögerung in der Erzählung, ein Momentum. Ohne dieses Momentum stünden einander nur zwei Handlungsmöglichkeiten gegenüber. Aber in dieser kurzen Bemerkung öffnet sich ein existenzieller Spielraum. Was ist da geschehen? Da muss etwas stattgefunden haben, eine innere Bewegung. Vielleicht steht ihm plötzlich sein Vater vor Augen, der sich ja zu ihm auf den Weg gemacht hatte. Vielleicht empfindet der Sohn plötzlich den Abstand, den er durch sein Nein geschaffen hat, als schmerzlich. Der Vater hat dieses Nein ertragen. Er hat nicht losgewettert. Und vielleicht spürt der Sohn gerade darin die Liebe des Vaters zu ihm, dass er sein Nein ausgehalten hat. Vielleicht wird ihm plötzlich klar, wie viel Liebe ihm der Vater gegeben hat. Und all die Geschichten fallen ihm ein. Wie er gestrauchelt war und der Vater hat ihn aufgehoben und getröstet. Und wie oft der Vater ihn gesucht hat, wenn er sich verirrt hatte. Und wie er ihn auf den Armen nach Hause getragen hat, das müde Kind. Und dem Sohn wird vielleicht klar, ja, er ist mein Vater. Ohne ihn wäre ich nicht da. Wie schön, dass er mich aushält, versteht, annimmt, auch mit meinem Nein. Und der Sohn spricht darauf sein großes Ja. Ein Ja nicht aus Unterwerfung, sondern aus Liebe. Er spricht sein Ja und kehrt um. Liebe Gemeinde, Umkehr wird das in der Bibel genannt, Bekehrung, und wir wissen eigentlich nie genau, was das für ein Vorgang ist. Wir lesen es nur ab an den Geschichten der Menschen. Wir lesen es ab an den Veränderungen, die mit Menschen geschehen. Und zuweilen entdecken wir dieses Ja auch in unserem Leben, und spüren, wir können anders weitermachen. Und damit sind wir beim letzten Teil der Geschichte angelangt. Wir sind bei den Zöllnern und Huren. Sie sind es, sie vor allem, die Unvollkommenen, die Gestrauchelten, die oft Davongelaufenen, die Neinsager und Widerborstigen, die ein Gespür für dieses Momentum haben. Sie sind es, die zu Johannes, dem Täufer, an den Jordan kommen. Menschen, denen man das Gespräch verweigert, Frauen, die man als Objekte behandelt. Sie sind es, die es vielleicht aus Verzweiflung, vielleicht aus Neugier oder aus Not zu Jesus zieht. Es sind diejenigen, die mit ihren Nöten und Ängsten, mit ihrem Versagen und ihrer Schuld, mit ihrem ganzen gebrochenen Leben einen neuen Anfang machen wollen und denen ein neuer Anfang geschenkt wird. Ein Aufatmen, eine Zukunft. Und die darauf ihr Ja sprechen und es so meinen. Es waren zwei Söhne, erzählt die Geschichte. Aber wir kennen einen dritten Sohn. Und dieser Sohn nahm unser ganzes Nein auf sich. Er spricht zu uns schon sein Ja, wenn wir noch hin und her schwanken zwischen Glauben und all den Zweifeln, die in uns rumoren. Zwischen dem Versuch, gut zu leben und dem ständigen Scheitern. Zwischen der Sehnsucht nach dem Reich Gottes und unserer Unfähigkeit, daran mitzubauen. Er spricht zu uns schon sein Ja, wenn wir uns noch wieder borstig abwenden und ihm unser Nein entgegenschleudern. Er bleibt uns auf der Spur und spricht uns an. Und dann kann es geschehen, dass wir innehalten und still werden und wir sprechen unser leises Ja. Und die Freude im Himmel wird groß sein. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.